dieses ist ein bisschen dünner als Hansi seine Reichung, ist nur ein Zettel. Will ich rumreichen lassen.
Johannes.
So. Jetzt schon mal anfangen. Ja, heute bin ich hier, um euch ein Referat zu halten über die Frage, wie weiter im Kampf gegen den deutschen Imperialismus. Einleitung. Dieses Referat soll lediglich als Anfang einer Positionierung, als Anfang eines Zusammentragens der Inhalte, natürlich auch als Diskussionsgrundlage gesehen werden. Vielleicht in Vorbereitung auf eine weitere Konferenz zu diesem zentralen Thema. Regelmäßig neue Situationen. In Ausführung des Titels der Konferenz haben wir oft auf die besondere neue Lage hingewiesen, in der sich heute in diesem Land die Antimilitaristen befinden. Und es ist ja auch so, dass die Aussetzung der Wehrpflicht, und es ist ja faktisch nichts weiter als eine Aussetzung, etwas Neues ist. Etwas Neues, wie auch der Umbau der Bundeswehr von der gegen DDR und SU ausgerichteten, von Heer und Panzerwaffe dominierten, schwerbeweglichen Armee zur hochflexiblen, modernst ausgerüsteten Interventions-Söldnerarmee. Wobei der Umbau der Bundeswehr nicht erst gestern begann. Doch wenn wir von neuen Situationen reden, was ist dann zum Beispiel mit der Aufstellung der Bundeswehr an sich am 5. Mai 1955 und die Reaktion der DDR darauf mit der Gründung der NVA? Nachdem die deutschen Antimilitaristen in ihrem Land den Kriegsrausch der Bevölkerung, die Millionen begeisterten Arbeiter in der Uniform der faschistischen Wehrmacht nicht verhindern konnten, was für eine Niederlage, und andere unter größten Opfern die Pest aufhalten mussten, lag das Militär des faschistischen Deutschlands 45 am Boden, dort wo es hingehört. Was für ein großer Sieg aller antimilitaristischen Kräfte der Welt. Und nur 10 Jahre später musste mit angeschaut werden, wie eine neue deutsche imperialistische, und das war sie immer, Angriffsarmee aus der Taufe gehoben wurde. Abgesegnet von den Westalliierten, bestehend aus denselben Faschisten, die eben noch Europa in Schutt und Trümmer gelegt haben. Die eben noch die Welt eine neue Art Kriegsverbrechen lehrten und mit der Shoah und dem Vernichtungsfeldzug neue Maßstäbe in Sachen Barbarei setzten. Selten lag wohl ein so großer Sieg der Gegner des deutschen Militarismus eingebettet in so riesige ihrer eigenen Niederlagen. Doch zum ersten Mal in der deutschen Geschichte existierte mit der Gegengründung der NVA in der DDR eine schlagkräftige Armee, dessen erklärtes Ziel die Verteidigung der Vernichtung des deutschen Militarismus, wenigstens in Ostdeutschland, war. Der deutsche Antimilitarismus war 40 Jahre lang bewaffnet, wenigstens in einem anderen Deutschland nebenan. Diese Armee und der Staat, dem sie diente, sind Geschichte. Doch in diese gingen sie ein als das bisher effektivste Mittel im Kampf gegen den deutschen Militarismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit der Annexion der DDR rückte nun diese Bundeswehrmacht über Nacht zurück an die polnische Grenze, die damit aufhörte, Oder-Neiße Friedensgrenze zu sein. Vorher und zuallererst wurde das Volk der DDR entwaffnet. Die Kampftruppen der Arbeiterklasse wurden aufgelöst, die Nationale Volksarmee wurde aufgelöst. Beide, Kampftruppen wie Volksarmee, hatten sich in jedem Manöver davor auf den Kampf gegen das bundesdeutsche Militär vorbereitet. Doch der, noch wenige Jahre zuvor, von niemandem der Welt möglich gehaltene Schritt der Truppen des deutschen Imperialismus an diese ehemalige Friedensgrenze, die das deutsche Kapital, schaut man sich seinen Einfluss in Polen an, ohne einen einzigen Schuss überrannt hat, dieser Schritt sollte nur ein kleines Trippeln des deutschen Militarismus in Richtung Osten darstellen. Ein Trippeln vor dem großen Sprung. Das Programm hieß Angriffskrieg auf Ziele in aller Welt und wurde 1999 mit einem tödlichen Feuerwerk aus den Bombenschächten deutscher Kampfflieger über Belgrad eröffnet. Antimilitaristen hier, in Nazi-Deutschland, in einem befreiten Deutschland, in einer imperialistischen BRD, in einer sozialistischen DDR und wieder im Herzen der Bestie eines neuen, alten, imperialistischen Großdeutschlands. Mal stark, dann fast nicht mehr vorhanden, in KZs ermordet, dann die totale Niederlage unseres Hauptfeindes erlebt, dann im Besitz eines Staates, einer Armee, die den deutschen Militarismus 40 Jahre mit Waffen blockierte und nun wieder in der Defensive, wieder an schwacher Stunde, trotz allen Erfahrungen. Wir Antimilitaristen in diesen Gegenden dürften wohl die neuen Situationen langsam gewöhnt sein. Taktiken gegen den deutschen Militarismus seit Gründung der Bundeswehr bis heute. Diese Erfassung soll eine Basis sein für unsere Überlegungen über die Frage, wie es weitergeht im antimilitaristischen Kampf. Der Kampf der DDR an dieser Front wird von mir nicht behandelt werden. die Auswirkungen der Annexion der DDR auf diese Kampftaktiken gegen die Bundeswehr schon. Auch möchte ich vorweg unbedingt meine Parteilichkeit unterstreichen. Ich finde folgende Taktiken alles andere als gleich effizient oder gleich richtig. Manche Taktiken können und müssen ein Stück des gemeinsamen Weges aufgrund eines gemeinsamen Etappenziels in ein Bündnis treten und damit den deutschen Militarismus von verschiedenen Fronten angreifen. Manche Taktik ist bestenfalls unwirksam und bestenfalls heilsam fürs Ego. Nummer 1. Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. Rein in die Bundeswehr als Antwort auf die Einberufung durch die Wehrpflicht. Vorweg. Schon bei der Suche nach Referenten für diese Konferenz schlug uns in einer Antwort völliges Unverständnis dafür entgegen, dass wir die Wehrpflicht überhaupt differenziert diskutieren möchten. Mal genauer hinzusehen auf diese Wehrpflicht, sie geschichtlich einzuordnen, gerade in diesem Land mit seiner Geschichte, nachzuschauen, aus welchen Lehren dieser Geschichte heraus sie überhaupt eingeführt wurde, sie dialektisch zu behandeln, für und wieder in Relation zu setzen und dieses komplexe Thema eben nicht dumpf unter Zwangsdienst abzuhaken, das alles findet in der deutschen Linken nur wenig Sympathisanten. Woanders ist es zum Glück meistens anders. Deswegen folgende kluge Worte von den Genossen der KJÖ. Zitat: Ein Berufsheer, dessen Soldaten allesamt im Sold eines Staates stehen, ist gemäß seiner Aufgabe immer ausführende Gewalt der Befehle selbigen Staates und ihrem in der bürgerlichen Gesellschaft konstituierten Charakter nach ein willfähriges Vehikel der imperialistischen Interessen. Denn während ein wehrpflichtigen Heer ihr Personal immer vorwiegend aus den Reihen der Arbeiterschaft, also aus den unterprivilegierten Schichten rekrutiert und damit das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegelt, kann man dies von einem Berufsheer nicht behaupten. Auch wenn sich die Verhältnisse und die Geschichte Österreichs in so vielen von der hier unterscheidet, kann man das getrost übernehmen. Dass sich dann eine linke Organisation wie die KJÖ im Ergebnis ihrer Analyse, aus der hier zitiert wurde, dezidiert für die Beibehaltung der Wehrpflicht ausspricht, ist schon ein Ding. Ein Ding der Klarheit und der richtigen Herangehensweise, das kann man schon im hiesigen linken Blätterwald vergebens suchen. Die hier behandelte Taktik betrachtet die Wehrpflicht zuallererst als Sicht- und Aktionsfenster im Kampf gegen die Bundeswehr im Allgemeinen und im Kampf um die Soldaten und Arbeiter im Speziellen. So ist sie zu nutzen, trotz allen undemokratischen Auswirkungen und ihrer Installierung auch als Teil der Hochrüstung des deutschen Imperialismus. Das Ziel dieser Taktik ist das Zersetzen der imperialistischen Armee, das Sammeln der Arbeiter und Soldaten gegen den deutschen Militarismus in Zeiten, in denen keine Kriege toben und in den Zeiten danach. Ziel ist das Gewinnen der Kenntnis von der Waffentechnik und vom militärischen Vorgehen in Vorbereitung auf Zeiten bewaffneter Angriffs- und Verteidigungskämpfe gegen die Reaktion. Das Hineinziehen der Soldaten in antifaschistische, antimilitaristische Aktionen als Element schon des wichtigsten Ziels, nämlich das Umdrehen der Waffen auf den Hauptfeind. Mittel zum Zweck ist bzw. war es, bei den Soldaten zu sein. Von der Musterung an bis zum Schluss. Immer agitierend und die Widersprüche aufdeckend in ihrer Nähe. Als kämpfender Arm, der tief in die militärische Organisation, tief in die Ausbildungsstätte des deutschen Militarismus eingreift. Lenin fasste das Wesen dieser Taktik wie folgt zusammen. Zitat: Eine unterdrückte Klasse, die nicht danach strebt, Waffenkenntnis zu gewinnen, in Waffen geübt zu werden, Waffen zu besitzen, eine solche unterdrückte Klasse ist nur wert, unterdrückt, misshandelt und als Sklave behandelt zu werden. Wir dürfen, ohne uns zu bürgerlichen Pazifisten oder Opportunisten zu degradieren, nicht vergessen, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und dass außer dem Klassenkampf keine Rettung daraus möglich und denkbar ist. Und Lenin weiter dazu: Erlerne gut alles Militärische. Das ist nötig für die Proletarier. Nicht um gegen deinen Bruder zu schießen, wie es jetzt in diesem Raubkrieg geschieht, oder wie dir die Verräter des Sozialismus raten, sondern um gegen die Bourgeoisie deines eigenen Landes zu kämpfen, um der Ausbeutung, dem Elend und den Kriegen nicht durch fromme Wünsche, sondern durch das Besiegen der Bourgeoisie und deren Entwaffnung ein Ende zu bereiten. Der Soldatenaufruf im Jahre 1984, wir werden dazu noch den Film sehen, und alle Aktionen, die auf die Verfolgung dieses Aufrufs durch die Justiz der BRD hin entstanden, sind wohl als Zenit des Wirkens nach dieser Taktik in der BRD anzusehen. Der Soldatenaufruf, er hieß für den Frieden gegen den Krieg, drohte öffentlich, direkt aus Richtung von über 80 Soldaten der Bundeswehr, das Umdrehen der Waffen mit dem Slogan an: Wird mit Alarm die Marschbereitschaft für den Krieg befohlen, marschieren wir nach Bonn. Die Verfolgung eines Soldaten durch die bundesdeutsche Justiz wurde Auslöser für den Marsch einer großen Gruppe von Bundeswehrsoldaten, die in Uniform hinter roter Fahne zum Gericht marschierten und sich selber für das anzeigten, was dem einen vorgeworfen wurde, Wehrkraftzersetzung. Vereinzelt gab es danach noch Aktionen in dieser Richtung, doch aus verschiedenen Gründen. Einer davon war sicher die Schwächung durch eine westdeutsche Friedensbewegung, die sich die imperialistische Konkurrenz des deutschen Imperialismus, die USA und die Sowjetunion als Hauptfeind aussuchten und sich damit ihre Heimat vor dem Wettrüsten der Supermächte verteidigend munter am Fahrwasser des deutschen Imperialismus betrank. Eben auch die Schwächung der kommunistischen Organisation untergrub die Fähigkeit, von außen Kämpfe innerhalb der Kasernen zu unterstützen. Und Unterstützung von außen ist die Grundvoraussetzung für den Kampf für drinnen.
Das habe ich jetzt auch schon
gesagt. Der war nur im Standby.
Okay, das wäre jetzt zu dem Punkt gewesen.
Im Schubmodus.
Okay. Zweitens. Gegen Zwangsdienste und Militär, gegen Aufenthalt in jeder Armee, gegen jede Waffe, gegen jeden Krieg. Die Basis dieser Taktik ist das Verantwortlichmachen der Waffen und des Militärs an sich, verantwortlich machen für jeden Krieg, und jeden Krieg meint hier die Gleichsetzung aller Kriege, die alle gleich abgelehnt werden. Die Wehrpflicht wird alleinig auf ihren Charakter als Zwangsdienst und Jobkiller reduziert, in welchem Land, was für ein System, in welcher Armee und so weiter diese Wehrpflicht wirkt, ist dabei konsequenterweise irrelevant. Die Abschaffung der Wehrpflicht wird zum Etappenziel auf dem Weg zum Frieden auserkoren. So war es nicht weiter verwunderlich, dass die größte Gegenorganisation zur Wehrpflicht, die Deutsche Friedensgesellschaft für einige Kriegsdienstgegnerinnen, zur Aussetzung der Wehrpflicht verkündete, Zitat, die Aussetzung der Wehrpflicht ist ein Sieg über das konservativ-reaktionäre Dienstpflichtdenken und menschenrechtlich ein Freiheitsgewinn. Die Zentralstelle der KDV hat ihre historische Aufgabe erfüllt und kann sich auflösen. Nachdem es in den 70er Jahren einen gewissen Druck gab und man das verfassungsrechtliche verbriefte Verbot, den Zwang zum Dienst an der Waffe, nicht ganz ignorieren konnte, wurde denen, die sich den Dienst an der Waffe versagten, vom Staat am 1. April 1961 an bis zur Aussetzung der Wehrpflicht im Jahre 2011 ein ziviler Ersatzdienst angeboten. Geradezu passend zu dem Gründungstag darf die Vokabel Ersatzdienst als Aprilscherz geführt werden. Denn von Anfang an war dieser sogenannte Zivildienst von Seiten der Bundeswehr militärisch fest verplant und in ihrem Gesamtverteidigungskonzept eingebaut, um die Kriegsführungsfähigkeit Deutschlands im Falle des Falles, was im Fall der BRD wohl nur der Angriffsfall sein kann, aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel in der Waffenproduktion, beim Lazarettdienst. Denn irgendjemand muss die Soldaten ja wieder zusammenflicken, damit sie weiterkämpfen können, das Vaterland. Heiner Geißler, das Zitat haben wir schon gehört, Heiner Geißler brachte es auf den Punkt, als er als Bundesminister 1983 in einem Interview erklärte, Zitat, das kann im Verteidigungsfall bedeuten, dass die Zivildienstleistenden im Luftschutz- oder Feuerlöschdienst oder beim Blindgängerentschärfen eingesetzt würden. Obwohl dies kein Geheimnis war, galt der Zivildienst inkonsequenterweise als Alternative zur Unterstützung der Bundeswehr. Die Zuordnung der Kriegsschuld an das Objekt Waffe bot ja die passende, wenn auch lächerliche Grundlage. Jährlich verweigerten ca. 90.000 Leute den Dienst an den Waffen. Anhand der Stärke der antimilitaristischen Bewegung in diesem Land wohl mehr als offensichtlich, dass gerade in den letzten Jahren der Wehrpflicht der überwiegende Teil davon den Zivildienst ableistete, nicht aus politischen Gründen, sondern um den nervigen Dienst beim Bund zu sparen. Gesagt muss aber auch sein, dass trotz dem kuschelig bequemen Irrsinn des Pazifismus auch diese Bewegung große Verdienste im Kampf gegen den deutschen Militarismus eingefahren hat. Verwiesen sei auf ein breites Analysewerk in Sachen Um- und Aufrüstung der Bundeswehr und wenigstens doch ein wachsames Auge auf das deutsche Militär. Auch wenn die Bewegung um die Kampagne Gelöbnix um einiges kleiner geworden ist, sowie auch die Demonstrationen gegen die öffentlichen Gelöbnisse, so gab es in manchen Jahren vom mehrheitlich pazifistischen Bündnis Büro für antimilitaristische Maßnahmen sehr große, mächtige Demonstrationen gegen die Bundeswehr. Es waren die einzigen in dieser Zeit. Ein großer Beitrag zum antimilitaristischen Kampf und ein wichtiger Bündnispunkt, egal wie man zur Wehrpflicht, Kriegen, Militär und Waffen steht. Übrigens genauso ein wichtiger Bündnispunkt ist der Kampf der Kollegen und Genossen, die gegen die Zusammenarbeit des DGB, der DGB-Spitze im deutschen Militarismus angehen. Immerhin Konsequenz aus Sicht des Pazifismus und klare Analyse bezüglich der militärischen Verplanung des Zivildienstes war dagegen die totale Kriegsdienstverweigerung, TKV. Hier verweigerten die Antimilitaristen den Dienst an der Waffe wie auch den Zivildienst. Die TKV wird in der BRD juristisch verfolgt, steht unter Strafe. Meistens Geld- und Bewährungsstrafen, es gab aber auch schon Haftstrafen dafür. Nur die TKV aus religiösen Gründen wurde von der Bestrafung ausgenommen. Speziell für die Zeugen Jehovas wurde dies sogar im Gesetzestext eingefügt. Von dieser Seite gibt es ja auch keine Gefahr für den deutschen Militarismus. Und zieht man in Betracht, dass die Zeugen auf das Ende der Welt warten, haben sie an der deutschen Kriegsmaschinerie einen patenten Hoffnungsstreif am Horizont. Leider nur die allerwenigsten der nicht religiös motivierten TKVler, das waren ohnehin nicht viele, ihre Zahl lag in den Jahren nach 2007 im einstelligen Bereich, nutzten das Gericht, vor dem man sie zerrte, als Bühne des antimilitaristischen Kampfes. Drittens. Nein zur BRD und ihrer Armee, die Ablehnung jeglichen Dienstes für den annektierenden Staat BRD und die Besatzungsarmee Bundeswehr. Mit dem antipazifistischen Verweis auf den grundlegenden Unterschied zwischen nationaler Volksarmee DDR und der Bundeswehr. Eine besondere Form der TKV wurde in den Jahren 2001, 2002 von der Freien Deutschen Jugend FDJ unterstützt. Grundlage dafür war die Kampagne der FDJ mit dem Namen Nein zur BRD und ihrer Armee. Diese Kampagne erregte Aufsehen in der Bevölkerung im Osten sowie in der Medienlandschaft dort. Basierend auf der Analyse der FDJ und natürlich nicht nur auf der Analyse der FDJ, dass es keine Wiedervereinigung, sondern lediglich eine Annexion der DDR durch die BRD gab, verweigerte hier ein Genosse den Dienst an der Waffe sowie den sogenannten Zivildienst mit der Begründung, dass er als Ostdeutscher keinen Dienst für den Staat unternimmt, der seinen Staat 1989 annektiert hat und auch keinen Dienst in der Armee dieses Staates unternimmt, denn dieser hält den Zustand der Annexion aufrecht. Wuss stellte in den Vordergrund, dass er kein Pazifist sei, sondern sich den Dienst in der Armee der DDR, der NVA, vorstellen könne, ihn abgeleistet hätte. Nach der Kampagne Nein zur BRD und ihrer Armee gab es keinen mir bekannten weiteren Umgang der Wehrpflicht auf diese Art und Weise, nicht von Seiten der FDJ oder anderen Organisationen. Deshalb wird diese Art TKV derzeit eine einzelne Tat. Ich führe sie ja trotzdem auf, aus drei Gründen. Zum einen handelt es sich hier um eine neue Form des antimilitaristischen Kampfes, der gezielt die Widersprüche ausnutzt, die sich der deutsche Imperialismus mit der Annexion der DDR eingefahren hat. Sie war damit auch die Reaktion auf eine neue Situation, auf das Auslöschen der antimilitaristischen Tradition der DDR und das Ende der NVA als Friedensarmee gegen die Angriffsarmee Bundeswehr. Sie war damit ein Versuch, diesen geschichtlichen Strang weiterzuführen. Weder ordnete sich diese TKV in die Vorgehensweise der Pazifisten ein, sondern distanzierte sich von Anfang an vom Pazifismus, noch kopierte sie das Vorgehen der nicht-pazifistischen Antimilitaristen Westdeutschlands. Sie war die Konsequenz aus der Analyse, dass auch antimilitaristische Aktionen auf die Andersartigkeit von Verhältnissen auf dem Gebiet der annektierten DDR mit Andersartigkeit reagieren muss, die sich positiv auf Etappensiege beziehen muss, die es in der BRD nicht gegeben hat. Zum anderen erreichte diese Kampagne meines Wissens nach Zuspruch und Resonanz, vor allem im Osten, die so bis jetzt von einer Aktion einer radikalen linken Organisation gegen die Bundeswehr im Osten einzigartig ist. Zum Dritten nutzte sie das Potenzial der TKV, in der sie von Anfang an eine öffentliche Kampagne und von Anfang an Schauprozesse gegen den Staat BRD anvisierte. Anklage gegen die Angriffe der DDR, Anklage gegen die Angriffsarmee Bundeswehr, Anklage gegen den Bruch des Potsdamer Abkommens durch die Gründung der Bundeswehr, die Spitze der faschistischen Wehrmacht. Die Rote Hilfe Berlin sagte da nach dem letzten Prozess, dass diese TKV endlich mal mustergültig sei. Die Kampagne repräsentierte zum Ende hin hunderttausende verteilte Flugschriften, tausende Plakate in Mecklenburg-Vorpommern, hunderte Grußadressen, vor allem von politischen und kultureller Prominenz Ostdeutschlands, die zusammen mit abermals zahlreichen Grußadressen von nicht im politischen Zusammenhang stehender Bürger mehrheitlich aus dem Osten direkt in die Poststelle der Kaserne landeten. Sowie mehrere Demonstrationen und Aktionen für Bundeswehrkasernen, weit über 10.000 Euro Spendeinnahmen und drei große, in alle großen Presseorganen begleiteten Prozessen bis zum Landgericht Neubrandenburg in überfüllten Gerichtssälen. An der Kraft und der Stärke der FDJ kann dieser Erfolg nicht gelegen haben. Nicht, dass diese kleine isolierte Organisation alles in die Schlacht geworfen hätte. Der Erfolg der Kampagne, der Erfolg dieser Taktik gegen die Bundeswehr ist meiner Meinung nach zurückzuführen auf gezieltes Ausnutzen der Widersprüche, die sich die BRD mit der DDR und ihrer Annexion selber zuzuschreiben hat. Viertens. Bundeswehr raus aus Beruf, Schule, Krankenhaus. Kampf der Bundeswehr überall, wo sie sich im Alltagsleben zeigt. Eine Taktik gegen den deutschen Militarismus, die nicht auf die Existenz einer Wehrpflicht angewiesen ist und deswegen gerade heute auf die Tagesordnung steht und gerade heute, weil es das deutsche Militär geschafft hat, sich als normaler Akteur im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt zu schleichen, unter Ausnutzung des sozialen Gefälles, besonders des sozialen Gefälles zwischen Ost- und Westdeutschland, nicht mehr als Mordmaschinerie im Dienste des deutschen Kapitals gesehen zu werden, sondern als attraktive Zukunft für junge Menschen. Ist der Kampf gegen die Bundeswehr, wenn sie in Ausbildungszusammenhängen, Arbeitsämtern und so weiter, in den Schulen und Unis, in den Schnittstellen des öffentlichen Lebens und vor allem an den Sammelpunkten der Jugend auftritt? Den Hintergrund des Kampfes gegen den deutschen Militarismus um die Jugend fasste Liebknecht 1907 in seiner Schrift Militarismus und Antimilitarismus zusammen, als er schrieb, sie muss und wird gewonnen werden, wer die Jugend hat, der hat die Armee. Ja, leider haben wir nicht geschafft, einen Referenten zum Thema Zivilklausel zu finden. Und deswegen ist hier auch ein großer weißer Fleck, einer von mehreren großen weißen Flecken, nämlich die ganze Frage Zivilklauselkampf an den Unis. Wir haben auch niemanden gefunden, der uns berichtet über den Kampf in den Gewerkschaften, in den Betrieben. Deswegen kann ich das hier nur anreißen. Zum Glück haben wir den Bericht von der SDJ gehabt, die sind, dass wir überhaupt schauen konnten, wie das Militär in die Schulen eingreift. Fünftens. Lieber einen brennenden Bundeswehrbus als ein brennendes Europa. Direkte militante Aktionen gegen die Bundeswehr. Laut Focus ereigneten sich 2010 30 Anschläge auf die Bundeswehr. Ob hier schon die Anschläge auf Firmen eingerechnet sind, die den deutschen Militarismus unterstützen, wie zum Beispiel DHL, ist nicht bekannt. Weiter in der Meldung des Focus. Zitat: Wir beobachten, dass es wieder einen harten Kern militanter Bundeswehrgegner gibt, sagte ein ranghoher Mitarbeiter des Bundesverteidigungsministeriums, der Welt am Sonntag. Ulrich Kirsch, Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes, forderte erhöhte Wachsamkeit und der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen erklärte der Zeitung, er betrachte diese Entwicklung mit großer Sorge. Das Thema Antimilitarismus spiele in der gewaltbereiten Linksextremismus eine große Rolle. In diesem Fall ist es besonders tragisch, dass die bundesdeutsche Presse keinen großartigen Hang zur Wahrheit hat. Was eine angemessene Haltung zu dieser Taktik gegen die Kriegsführungsfähigkeit der Bundeswehr betrifft, die meistens spontanistisch ist und bei aller Sympathie keinen Kampf um die Köpfe darstellt, da sei die Welt zitiert, die behauptet, dass Inge Fied auf einer Podiumsdiskussion im Zuge der LL-Ehrung 2011 Folgendes gesagt haben soll. Zitat: Wenn Deutschland Krieg führt und als Antikriegsaktion Bundeswehrausrüstung abgefackelt wird, dann ist das eine legitime Aktion. Wie auch die Sabotage im Betrieb an Rüstungsgütern, illegale Streikaktionen, Betriebs- und Hausbesetzungen, militante antifaschistische Aktionen, Gegenwehr bei Polizeiattacken. Für diese behauptete Aussage zerrt man Inge Fied vor Gericht. Ob das nun wirklich so war, dass sie es gesagt hat oder nicht, auf jeden Fall ist sie erfrischend richtig und mehr ist dieser Taktik auch nicht zu sagen. Sechstens. General, der Mensch ist sehr brauchbar, aber er hat einen Fehler, er kann denken. Kampf gegen den Militarismus direkt in den Betrieben. Wie gesagt, zu dieser Thematik fehlt uns grundlegendes Hintergrundwissen, da haben wir keine Referenten besorgt gekriegt. Aber sehr wohl möchten wir anhand eines heute noch kaum bekannten Beispiels die Faktensammlung und Diskussion zu dieser nicht wichtig genug einzuschätzenden Taktik gegen den deutschen Militarismus eröffnen und haben ein extra Referat in Auftrag gegeben, das im Anschluss an dieses Referat gehalten wird. Fazit, Ausblick. Wo steht der deutsche Militarismus heute? Wir befinden uns nicht in der Phase zwischen imperialistischer Kriege, auch wenn das imperialistische System immer in diese Richtung driftet und das heute nach der Zerstörung der SU und der imperialistischen Staaten in erhöhter Geschwindigkeit. Derzeit geht es um Kolonialkriege, Kriege, die kurze, zeitweilige Bündnisse imperialistischer und von ihnen niedergehaltener kapitalistischer Staaten erzeugen. Wobei das Wort Bündnis immer den Anschein erweckt, dass diese Zusammenschlüsse durchweg freiwillige Natur wären. Ein Blick auf die EU zeigt, dass das nicht der Fall ist. Derzeit geht es um Kriege, die um Einflusssphären, den Zugang zu Märkten und Rohstoffen einer Welt geführt werden, außerhalb der imperialistischen Zentren. Was nicht heißen soll, dass es bei diesen Kolonialkriegen nicht immer auch um die Einflusssphäre der imperialistischen Konkurrenz geht. Jeder Akteur ist natürlich immer auf die Bedienung seiner eigenen Interessen aus und natürlich zeigen sich längst die zukünftigen Konfrontationslinien zwischen den imperialistischen Großmächten untereinander und gegen das nicht-imperialistische China am Horizont. Und manchmal, gerade was die Aktion des besonders aggressiven deutschen Imperialismus betrifft, sind sie schon zum Greifen nah. Schauen wir auf die Provokation des deutschen Imperialismus gegen seinen wichtigsten Konkurrenten, die USA, im Zuge des Angriffskrieges auf Jugoslawien, die fast die NATO in einen Scherbenhaufen verwandelt hat. Oder auf die verweigerte Bündnistreue im Zuge des Krieges gegen den Irak. Klar ist, für die derzeitigen Aufgaben des deutschen Militärs in den heutigen von der herrschenden Klasse sogenannten Friedenszeiten also die schnelle, weltweite Intervention mit modernstem Gerät, das Führen mehrer räumlich getrennter, kleinerer Einsätze gleichzeitig, ist eine riesige Truppenstärke, die Wehrpflicht erfordert, derzeit unbrauchbar. In Zeiten des sogenannten Kalten Krieges gegen die Sowjetunion wurde für die BRD als Bollwerk gegen den Kommunismus eine Truppenstärke, und da gibt es Unterschiede, nämlich die Friedensstärke und die Verteidigungsstärke, sind die Fachbegriffe von der Bundeswehr, wurde eine Friedensstärke von 500.000 Soldaten vorgesehen und eine Verteidigungsstärke von 1,3 Millionen Soldaten. Dieser Klotz am Bein braucht ein Staat, der derzeit die absolute ökonomische und politische Herrschaft über Europa hat, vorerst nicht. Oder wie bereits im Jahre 2000 die Kommission Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr feststellte, Zitat, die Bundeswehr ist nicht im Gleichgewicht, sie ist zu groß, falsch zusammengesetzt und zunehmend unmodern. In ihrer heutigen Struktur hat die Bundeswehr keine Zukunft. Die Truppenstärken, die die BRD hochfahren musste, als sie von einem Angriff auf die DDR träumte, damit von einem Krieg gegen die NVA und ihre Verbündeten, lässt erahnen, was der deutsche Imperialismus an Soldaten vorsieht, wenn es um große Kriege gegen hochgerüstete Staaten geht. Das macht mindestens zweierlei klar. A. Der deutsche Imperialismus kann im Krieg gegen andere imperialistische Staaten auf eine Wehrpflicht nicht verzichten. Diese ist aus gutem Grund lediglich nur ausgesetzt. Und B. Sollte die Wehrpflicht wieder eingeführt werden, dann stehen wir dichter denn je vor Kriegen gegen jene, die wir heute in den Nachrichten sehen, lächerliche Versuche darstellen. Dies wird keine neue, jedoch eine andere Phase in der Entwicklung der zwischenimperialistischen Widersprüche sein, als jene, die wir heute vorfinden. Beides sollte auf keinen Fall verwechselt werden. Wie gesagt, das, was heute in der Welt tobt, nennt sich in den Chefetagen Deutschlands Friedenszeit. Und wann die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, das machte Seehofer am 11. September 2010 klar, als er im Spiegel-Interview klar sagte, in Friedenszeiten wird die Wehrpflicht niemand mehr einführen. Die eben unter A und B aufgeführten Zusammenhänge in Sachen Wehrpflicht bringen uns direkt zur Aktualität jener antimilitaristischen Taktiken, die die Wehrpflicht als Sicht- und Aktionsfenster in die Armee nutzen, um Soldaten und Arbeiter vor und im Krieg zu gewinnen. Zu gewinnen für die Beendigung der Kampfhandlungen gegen die Klassengenossen. Zu gewinnen für den Weg in die Erkenntnis, dass es das deutsche Kapital ist, für das gemordet und erobert werden soll. Ja, bestenfalls dafür zu gewinnen, die Waffen auf den wirklichen Feind zu drehen, den Hauptfeind im eigenen Land, den deutschen Imperialismus. Eine erneute Einführung der Wehrpflicht, die dann auf jeden Fall die Marschrichtung an die Schwelle oder schon in einen Krieg gegen die imperialistische Konkurrenz aufzeigt, kann nur heißen, alle verfügbaren Kräfte gegen diese Armee und das heißt dann auch, alle verfügbaren Kräfte in die Wehrpflicht, ran an die Soldaten. Eine Reduzierung des Kampfes auf den Kampf von außen gegen die Bundeswehr wäre dann besonders falsch. Falsch war sie schon immer. Die Agitation der Soldaten, jedes Wort, das dem deutschen Militär ans Wort fällt, ist eine geschaffene Tatsache und bleibt. Und ich weiß, wie nutzlos das meistens wirkt. Ich habe mit genug Soldaten diskutiert. Und ein anderes Aktionsfeld, das sich wohl auf den Trümmerbergen des Zweiten Weltkrieges im Land der Täter keiner mehr hat vorstellen können, es gibt sie wieder, die deutschen Kriegsveteranen. Oh, zu weit. Ihre, also Kriegsveteranen, ihre Agitation, sie zu berücksichtigen, die jüngeren Veteranen der Bundeswehr, auch das wird ein Thema sein. Überhaupt werden die Erfahrungen der Genossen, zum Beispiel in den USA, uns eine Leitlinie im Kampf gegen das deutsche Militarismus sein müssen. In dieser neuen Phase ohne Wehrpflicht. Das Zusammenspiel von Friedensaktivisten, der Soldaten, der Veteranen der USA im Kampf gegen den Angriffskrieg der USA auf die Volksrepublik Vietnam, gerade mitten im Krieg, war an Siegen und Erfahrungen gewaltig. Antimilitaristische Strukturen, mitten in der kämpfenden Truppe, Aktionen direkt von Soldaten gegen ihren Dienstherrn, bis hin zu den nicht wenigen Soldaten der US-Armee, die ihre Waffen tatsächlich umdrehten und überliefen, zu den vietnamesischen Truppen und ihre Gewehrläufe dann gegen ihren Hauptfeind richteten. Nochmal genaue Informationen zu das, was da erreicht wurde in der Armee, auf dem Blatt, was ich ausgeteilt habe. Vieles ist vergleichbar, manches nicht mal im Ansatz. Jeder Imperialismus hat seine Besonderheiten, jeder Staat hat sie. Die Besonderheiten des deutschen Imperialismus sind besonders markant. Nicht umsonst ist er der Einzige mit einer derartigen Aggressivität, dass ihn letztlich imperialistische und sozialistische Mächte in einer Koalition vereint bekämpfen mussten. Er ist der Einzige, der den fortschrittlichen Kräften nach dem Zweiten Weltkrieg keinen anderen Ausweg ließ als die Gründung eines zweiten deutschen Staates. Er ist der Einzige, der aus gleichem Grund diesen abgespalteten Teil 40 Jahre später in einer bis heute andauernden Tobsucht annektierte. Besonderheiten, die um des Lebens willen nicht ignoriert werden dürfen und auf der anderen Seite auch Hebelpunkt sein können. Darum, Wie sich die Widersprüche zwischen annektierenden BRD und annektierten DDR entwickeln, ist schwer einzuschätzen. So oder so, sie können sich letztlich nur zuspitzen. Die Prognose der sozialen Verhältnisse sind heute bereits sehr genau zu skizzieren und sie werden skizziert. Selbst bürgerliche Studien kündigen ein dramatisches Absinken aller ökonomischen Kennzahlen im Osten an. Auch Werte, die sich heute keiner vorstellen kann. Zum Beispiel werden ganze Ortschaften geschlossen werden müssen und ganze Regionen werden völlig veröden. Dass es sozusagen Unruhen zuallererst im Ostdeutschland kommen wird, ist keine Frage, ob, sondern wann. Gleichzeitig bezieht das deutsche Militär sein Kanonenfutter von dort und gleichzeitig gab es dort ein Gegenmodell, das, wie vage auch immer, durch Erinnerung und Vergleich abrufbar ist und das mehr als eine Generation kennengelernt hat. Ein Gegenmodell, das eben nicht nur 40 Jahre diesen deutschen Imperialismus in Schach hielt, sondern mehr oder weniger unauslöschbar in den Köpfen der Ostdeutschen ruht. Dass es nicht entschlummert, dafür sorgt schon der Hass des Westens auf die DDR, der sich täglich durch das Geleier von Unrechtsstaat und Stasi hat seine Bahn bricht. Es ist hier nicht der Ort und nicht die Zeit, die Debatte um die Annexion der DDR zu führen und alles, was das mit sich bringt. Doch es soll gesagt sein, dass die totale Kriegsdienstverweigerung nach dem Modell Nein zu Berlin und ihrer Armee ihre Berechtigung und Effizienz gegen deutschen Militarismus, die sie meiner Meinung nach hatte, genauso immer noch hat, wie auch die Widersprüche weiter existieren, die mit dieser Kampagne ausgenutzt wurden. Unsere antimilitaristische Arbeit an den Leuten, an den Soldaten, wird wie klein auch immer ein Fundament sein für Nächstes. Und wenn das Nächste dann vielleicht auch nur ist, uns in so viele wie möglich, vielleicht auch nur in den einen von 100 zu krallen und ihn zu halten, wenn wieder marschiert wird in den nächsten großen Krieg. Und hier wird auch klar und muss erneut unterstrichen werden, wie wichtig die Arbeit an den jungen Leuten ist, die dann wieder unter den Stahlhelm gepresst werden. Die Wichtigkeit der Arbeit der Antimilitaristen an den Schulen, in den Unis, an den Werkbänken der Lehrlinge gewinnt mit der Geschwindigkeit an Wichtigkeit, mit der sich der deutsche Imperialismus aufs Neue, auf größere Kriege vorbereitet. Beenden möchte ich diese kleine Besichtigung der Taktiken des Kampfes gegen deutschen Militarismus mit Brecht und seinem Gedicht »Gebt keinen euresgleichen auf«. Gebt keinen euresgleichen auf, wie immer sie euch mitspielen. Gebt keinen euresgleichen auf. Der Bauer, der den steinigen Acker gepflügt hat, mag euch misstrauen wie ein Viehhändler und euch aus der Tür jagen. Der ein Pferd zu wenig hat, hat Ohren euch zu hören. Gebt keinen euresgleichen auf. Der Arbeiter, der die Maschine geölt hat, die ihm nicht gehört, mag euch verraten, viermal. Dann vertraut ihm das fünfte Mal. Setzt nichts aufs Spiel, aber setzt ihn in die Rechnung ein. Gebt keinen euresgleichen auf. Der Soldat, dem der Sieg nichts nützt, mag seine Oberen fürchten und euch an das Rad des Geschützes binden. Dennoch ist er euer Helfer an dem bestimmten Tag, wo ihr ihm die Augen geöffnet habt. Gebt keinen euresgleichen auf. Ihrem Feind folgen sie, wenn sie blind sind, aber euch folgen sie, wenn sie sehen. Gebt keinen euresgleichen auf. Danke.